Inforadio Podcast.
In 4 Monaten ist Bundestagswahl. Die Parteien haben sich auf den Wahlkampf vorbereitet und die Bundestagsabgeordneten arbeiten in den letzten Sitzungswochen des Parlaments bis Ende Juni ihre Schreibtische leer, falls das überhaupt geht. Wie ist es denen ergangen, die erstmals für eine ganze Legislaturperiode in Berlin Politik gemacht haben? Wo konnten sie mit persönlichen Ideen punkten? Wo wurden sie ernüchtert? Verloren im Getriebe oder Motor des neuen Politiker-Nachwuchs im Deutschen Bundestag. Herzlich willkommen zum Forum im Inforadio, heute in Zusammenarbeit mit der Hertie School of Governance. Auch junge Abgeordnete haben einen prallvollen Terminkalender. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass diese 5 uns heute zugesagt haben. Und entgegen der parlamentarischen Gepflogenheiten gehe ich jetzt mal nach dem Alter vor. Herzlich willkommen, sage ich, Florian Bernschneider, FDP, Jahrgang 1986, Braunschweig. Nima Movasat, Die Linke, Jahrgang 1984, Oberhausen. Manuel Sarrazin, Bündnis 90, Die Grünen, Jahrgang 1982, Hamburg. Steffen Bilger, CDU, Jahrgang 1979, direkt gewählt im Wahlkreis Ludwigsburg. Und Stefan Schwarze, SPD, Jahrgang 1974, direkt gewählt im Wahlkreis Herford. Ja, ich habe gerade den vollen Terminkalender erwähnt. Frage ich doch gleich mal zu Beginn, wie sehr haben Sie als junge Abgeordnete in diesen 4 Jahren diesen Termindruck erlebt? War Ihnen das klar, als Sie sich zur Wahl stellten? Und wie gehen Sie damit um? Steffen Bilger, Sie sind ja schon in einer wichtigen Position in Ihrer Fraktion. Wie ist das?
Also die Terminbelastung in Berlin ist schon gewaltig, wo man auch wirklich sagen muss, da besteht ein großer Unterschied zu dem, was wir im Wahlkreis erleben. Im Wahlkreis sind wir einfach unser eigener Herr, also können selber entscheiden, welche Termine wir wahrnehmen, wie viel Programm wir dann an einem Tag absolvieren. Und in Berlin ist eben sehr viel vorgegeben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass mich überrascht hat, wie viel Arbeit es bedeutet. Mich hat vielleicht eher überrascht, wie viel wirklich vorgegeben ist durch Sitzungen der Fraktion, der Landesgruppe, Ausschuss und was da alles noch in so einer Sitzungswoche jeweils ansteht.
Auf die Gefahr, dass die anderen 4 jetzt dem allem zustimmen, frage ich trotzdem mal weiter. Ihre Erfahrungen, Stefan Schwarze?
Also ich habe vorher ja auch schon viel Politik gemacht. Ich habe Vollzeit gearbeitet, war nebenbei im Kreistag, war Kreisvorsitzender der SPD, bin ich auch noch. Einen vollen Terminkalender war ich eigentlich gewohnt. Was mich mehr beeindruckt hat, ist bei der Arbeit im Wahlkreis durch die hohe Präsenz oder die Bekanntheit, die man da auch inzwischen hat, bewegt man sich natürlich viel seltener privat, als man das vorher getan hat. Und ich glaube, das ist für mich persönlich die größte Veränderung.
Florian Bernschneider, Sie haben auch mal in einem Interview gesagt, ich wollte nach Berlin kommen, die Welt verändern und dann werde ich immer nach meinem Hund gefragt. Ist das, was wir eben gehört haben, so ein Phänomen?
Also nach meinem Hund wurde ich nicht gefragt, aber es sind schon persönliche Fragen, die einem am Anfang begegnen. Gut, ich war ganz frisch in Berlin, hatte ja auch noch keine politischen Aufgaben, von daher ist ja auch klar, dass die Leute sich vor allem für das interessieren, was macht dieser Jüngste eigentlich, was sagt jetzt die Mutter dazu, dass er im Bundestag sitzt und so weiter und so fort. Und man muss ja auch sagen, am Anfang findet man sich ganz, ganz schwer zurecht. Ich habe auch mal in einem Interview gesagt, das wird auch gern zitiert, du willst die Welt verändern und findest die Toilette nicht. Auch das zählt dazu. Der Bundestag ist ein riesiger Komplex mit all seinen Gebäuden, bis man sich überhaupt mal zurechtgefunden hat, braucht es einige Zeit. Und es gibt einen Unternehmer in meiner Region, der hat gesagt, Herr Bernschneider, Sie wären sowieso erst wertvoll für uns so in 2-3 Jahren. Dann haben Sie verstanden, wie der Laden läuft. Und so als junger Spund sagt man, ach, was der da erzählt, das werde ich viel schneller schaffen. Aber er hat recht. Also man ist vielleicht erst nach 2-3 Jahren tatsächlich voll einsatzfähig, hat verstanden, wie der Laden läuft und wo man hin muss.
Also doch verloren im Getriebe. Nima Movasat, wie ist das?
Naja, das verloren, das Gefühl hat man natürlich vor allem, wenn man neu reinkommt erstmal. Also man wird erschlagen mit Termineinladungen, mit Veranstaltungen. Man kommt montags in der Sitzungswoche in sein Büro, hat irgendwie eine Terminmappe voll mit Terminvorschlägen und Einladungen und da muss man erstmal aussortieren, was ist völlig sinnlos, wo muss ich nicht hin, wo kann ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin vielleicht einfach hingehen und wo sollte ich selber hingehen. Also das ist schon sehr viel und man ist in der Tat, das ist natürlich auch so, man ist häufig auch gar nicht Herr seiner eigenen Termine, das ist natürlich auch ein Problem. Also es ist schon eine relativ hohe Terminbelastung, die da auf einen zukommt. Weil, also verloren, wie gesagt, das ist man vielleicht am Anfang, mit der Zeit kriegt man da schon, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl, was dann auch das Wichtige ist.
Manuel Sarrazin, Sie sind eingestiegen ins Parlament sozusagen während der letzten Wahlperiode im Mai 2008. Das ist also jetzt quasi schon Ihre zweite, aber Ihre erste volle. Haben Sie gemerkt, aha, jetzt habe ich meine Routine schon drin oder stolpert man da immer noch?
Also bei mir gab es einen Unterschied, ich bin aus dem Landtag gekommen, das heißt in Hamburg Bürgerschaft, aber sozusagen so die üblen Spirenzchen, die üblichen, auch die üblen Spirenzchen kannte man schon so ein bisschen, auch wie man mit Drucksachen umgeht und das ganze Zeugs, und ich hatte dort auch schon ein bisschen gelernt zu unterscheiden zwischen wichtig und noch wichtig, nicht wichtig. Was mir, glaube ich, geholfen hat. Der Einstieg war dann relativ schnell vor der Listenaufstellung, sodass man in den ersten Monaten gerade nach Hamburg dauernd auf der Bahn war, weil man ja sozusagen als überraschender Nachrücker seinen Platz verteidigen musste. Aber ich glaube, dass es dann gezwangsläufig relativ schnell ging. In der Situation, wo man dann neu gewählt richtig ist, ist es ein Vorteil, wenn man schon arriviert ist, wenn man es gut gemacht hat. Wenn man nachgerückt ist, hat man ja eine Position, auf die man mehr oder weniger fest nachgekommen ist. Und der große Basar der neuen Legislaturperiode, wo alle mit Haken und Ösen um ihre Pöstchen und Sprecherpöstchen und Obmann-Leute und sowas kämpfen, war schon vorbei. Von daher war das sicherlich schon ein Vorteil. Aber am ersten Tag, weiß ich noch, war ich hier und dachte, oh mein Gott, Bismarck hat ein ziemlich großes Gebäude gebaut. Das ist schon nochmal was anderes. Und ich weiß noch, heute dann Menschen in der Bundestagsverwaltung, die haben mir meinen Ausweis ausgehändigt und meinten, ein halbes Jahr spätestens, dann sind sie hier angekommen. Damals habe ich es nicht geglaubt, so ähnlich wie ein Kollege das gesagt hatte.
Sie gehören zu den Jungen im Deutschen Bundestag. Das heißt, die Mehrheit ist deutlich älter als Sie. Der Altersdurchschnitt liegt bei knapp unter 50. Und da stellt sich natürlich die Frage, gibt es Themen, wo Sie sagen, da haben wir Jungen gemeinsam eher einen Draht dazu als die anderen. Man kann sich das ja als Neuling nicht immer aussuchen im Deutschen Bundestag. Aber wenn ich dann sehe, Florian Bernschneider ist im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, im Unterausschuss bürgerschaftliches Engagement, in der Enquete-Kommission Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität, da ist auch Steffen Bilger drin. Manuel Sarrazin hat Haushaltsausschuss, stellvertretendes Mitglied, der ist im Unterausschuss zu Fragen der Europäischen Union, also die ganz großen Themen sind da drin. Stefan Schwarz ist im Petitionsausschuss. Gibt es da so etwas, wo Sie sagen, man wird als Junger auch automatisch in unserer Fraktion auf bestimmte Themen gestellt? Kann man sich da auch was raussuchen und muss man da auch was verteidigen gegenüber den Alten? Viele, viele Fragen, Steffen Bilger.
Ich glaube, es kommt immer ein bisschen auf die Fraktion, bei uns dann auch noch auf die Landesgruppe an. Bei uns in der CDU-Landesgruppe Baden-Württemberg war das so, wir kamen zusammen zur ersten Sitzung, dann wurden Zettel ausgeteilt und jeder konnte seinen Wunschausschuss benennen. Mich hätte jetzt zum Beispiel der Haushaltsausschuss sehr interessiert, wurde aber gleich gesagt, bei uns gibt es so die goldene Regel, ein Neuer kommt nicht gleich in den Haushaltsausschuss, muss man sich erst bewähren, also war der schon mal weg. Dann gibt es sicher oft so diese Neigung, dass man sagt, die Jungen, die müssen in Familie, Jugend, Nachhaltigkeit, solche Themen, die ja durchaus auch interessant sind. Also ich bin zum Beispiel sehr bewusst dann auch im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung, auch in die Enquete-Kommission, weil ich das Thema Nachhaltigkeit gerade als Junger wichtig finde. Ich habe mir aber schon bewusst einen ganz handfesten Ausschuss mit dem Verkehrsausschuss ausgesucht, auch weil ich mich vielleicht nicht so da reindrängen lassen wollte in die Rolle des Jüngsten jetzt in meiner Landesgruppe und das schon auch beweisen konnte, dass es nicht unbedingt eine Frage des Alters ist, ob man in so einem klassischen Ausschuss sich dann auch bewähren kann.
Es kommt auf die Fraktionen an. Jetzt sagen die anderen Vertreter hier, in unserer Fraktion werden wir auch nicht untergebuttert. Aber wie ist das denn so? Was für Erfahrungen haben Sie denn gemacht, Manuel Sarrazin?
Also wenn man sich anguckt, ich bin ja schon länger nicht mehr der Jüngste bei uns. Das ist ja immer ein vergängliches Laster. Kollegin Malczak im Verteidigungsausschuss, Kollege Kindler im Haushaltsausschuss, ich, europäischer Sprecher, kümmere mich da um die Krise. Da muss man dazu sagen, dass bei den Grünen ja oftmals auch insgesamt nicht so viele Abgeordnete sind, dass man, also da gibt es auch öfters mal die Fluktuation noch mit mehr Flexibilität versehen. Ich kenne das aus meinen Fraktionen, in denen ich war, eigentlich so, dass das Alter nicht unbedingt eine Rolle spielt, sondern auch andere Maßgaben. Ich habe aber auch noch in Erinnerung, dass in der Zeit, als ich reingekommen bin, noch eine funktionierendere oder eine noch stärkere Zusammenarbeit von jungen Abgeordneten aus allen Fraktionen vorhanden war, die nach meiner persönlichen Einschätzung weniger geworden ist. Ich bin da jetzt auch nicht großartig aktiv gewesen in der Zeit, aber ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren auch nochmal was verändert, weil viele Junge, glaube ich, gemerkt haben, wenn ich wirklich was verändern möchte, ist die Zeit irgendwie vorbei, wo man das fraktionsübergreifend als Junge tut, sondern da kämpft dann jeder zunächst um die Veränderung auch in seiner Fraktion.
Florian Bernschneider?
Gut, also ich glaube, ich verrate kein Geheimnis, dass es auch eine strategische Überlegung innerhalb der FDP-Fraktion gab, zu sagen, wir haben den jüngsten Abgeordneten im Deutschen Bundestag von allen 620. Es passt vielleicht ganz gut, wenn der auch jugendpolitischer Sprecher wird. Ich muss auch sagen, dass mir das die Arbeit in einigen Bereichen erleichtert hat. Also stellen Sie sich vor, ich wäre im Wirtschaftsausschuss. Ich kann mir vorstellen, es gibt einige Bürger, die sagen, oh, was will der junge Kerl da im Wirtschaftsausschuss, selbst noch nie richtig gearbeitet und jetzt will er im Wirtschaftsausschuss einen Ton angeben. Meine Kompetenz als jugendpolitischer Sprecher zweifelt niemand an. Ich bin der jüngste Abgeordnete im Bundestag, bin jugendpolitischer Sprecher. Alle sagen, oh, der hat Ahnung vom Thema. Habe ich natürlich trotzdem nicht. Also man ist nicht zwangsläufig, mittlerweile schon, aber... Man ist nicht zwangsläufig kompetent, nur weil man jung ist, als jugendpolitischer Sprecher, sondern muss sich wie in jeden anderen Themenbereich auch einlesen. Wir haben 17 junge Liberale in der FDP-Bundestagsfraktion, viele junge Kollegen, wir sind ein starkes Netzwerk und die anderen Kollegen wissen auch, wenn wir was wollen, dann nimmt man uns da schon ernst. Und im Bundestag verschwindet dieses, der Jüngste, relativ schnell. Die älteren Kollegen wissen, meine Stimme zählt genauso viel wie die eines 65-Jährigen und deswegen wird man auch genauso ernst genommen, aber man hat eben auch keinen Welpenschutz.
Aber es gibt natürlich Themen, wo sich die Herangehensweise beispielsweise von Digital Natives und Digital Immigrants unterscheidet. Man ist nicht automatisch kompetent, wenn man jung ist. Trotzdem nochmal gefragt, Nemi Movasat, wo ist man denn vielleicht etwas kompetenter als die anderen oder wo ist man möglicherweise näher dran an bestimmten Fragestellungen?
Also man kommt natürlich oft auch aus dem Bereich, wo auch andere junge Menschen vorher waren, also sei es von der Universität oder von der Ausbildung oder wie auch immer, und hat natürlich, also kennt die Lebensrealität dort natürlich aus erster Hand. Also man weiß einfach, was sind die Probleme, die Studierende bewegen. Möglicherweise werden sie von Partei zu Partei unterschiedlich beantwortet, aber die...
Wie werden sie denn bei Ihnen beantwortet in der Fraktion?
Naja, also wenn man sieht, dass jeder fünfte unter 18-Jährige armutsgefährdet oder in Armut lebt, dann ist das schon zum Beispiel ein gesellschaftliches Problem und eine gesellschaftliche Herausforderung in so einem reichen Land wie Deutschland. Oder ich bin ja sozusagen von der Universität, also Uni-Abschluss gemacht und dann in den Bundestag gewählt worden, dann ist es natürlich auch bekannt, die Probleme wie schwierige Wohnsituation, wie finanziere ich mein Studium, also BAföG reicht nicht, ich kriege kein BAföG und so weiter. Also solche Fragestellungen, mit denen war man natürlich bis vor einigen, also Monaten, bevor man dann im September 2009 gewählt worden ist, direkt konfrontiert noch. Natürlich hat man da eine größere Nähe zu und wenn darüber dann diskutiert wird in der Fraktion, kann man da auch die persönlichen Erfahrungen einbringen. Also das mit Sicherheit. Wobei ich auch sagen muss jetzt für mich selbst, also ich bin im Entwicklungsausschuss des Deutschen Bundestages, das fand ich auch gut, also dass ich sozusagen nicht jetzt in den Bereich wieder gekommen bin, junger Politiker muss Jugendpolitik machen, das kann sinnvoll sein so, das habe ich auch lange gemacht, ich war auch lange in meiner Partei jugendpolitischer Sprecher und solche Sachen, aber ich war dann auch froh, irgendwann zu sagen, okay, jetzt machst du mal was anderes politisch, entwickelt sich an der Stelle dann auch mal woanders hin, weil man sonst immer darauf reduziert wird. Ja? Also ich finde, es ist auch falsch, immer zu sagen, dass Frauen Frauenpolitik machen, Migranten Migrationspolitik machen und junge Menschen Jugendpolitik machen. Also das ist so eine Schublade, die oft geöffnet wird. Und da bin ich ganz froh, da ein bisschen, also weniger Migrationspolitik zu machen, noch Jugendpolitik zu machen. Das ist, finde ich, ganz angenehm.
Das ist natürlich das Dumme, wenn wir Sie gerade aus diesem Grund hier eingeladen haben
heute.
Also müssen wir darauf insistieren. Wer ein junger Abgeordneter ist, der muss früh mit der Politik begonnen haben. Vier der fünf hier auf dem Podium traten mit 16, 17 in ihre Partei ein. Einer, Stefan Schwarzer, hat immerhin 15 Jahre als Industriemechaniker gearbeitet. Wo hilft denn dieser spezifische lebensgeschichtliche Zugang bei der Arbeit jetzt im Deutschen Bundestag?
Ja, ich habe mir extra meine Nische gesucht, Übergang Schule und Beruf. Und die habe ich dann auch im Familienausschuss gefunden, im Jugendbereich dann wieder. Aber dieser Hintergrund, selbst 15 Jahre in einem großen Industriebetrieb gearbeitet zu haben, einfach zu wissen, wie Abläufe im Unternehmen sind, wie der Arbeitsalltag aussieht, wie die Situation von Leiharbeitern im Betrieb ist, einfach aus der direkten Begegnung zu haben, das hilft bei ganz vielen Themen.
Wir melden uns gleich wieder, machen mal ganz schnell aktuelle Nachrichten, Wetter und Verkehr. Verloren im Getriebe oder Motor des neuen Politikernachwuchs im Deutschen Bundestag, das Forum im Inforadio, heute in Zusammenarbeit mit der Hertie School of Governance, aus deren Domizil an der Berliner Friedrichstraße, mit Steffen Bilger, CDU, Stefan Schwarze, SPD, Florian Bernschneider, FDP, Nima Movasat, Die Linke, Manuel Sarrazin, Bündnis 90, Die Grünen. Wir fragen nach Überraschungen und Ernüchterungen. Was haben Sie verändert? Was hat Sie verändert? Vorhin wurde schon mal kurz angesprochen, der Unterschied zwischen der Arbeit hier und der Arbeit in den Wahlkreisen. Wenn Sie in Ihren Wahlkreisen arbeiten, wenn auch Gruppen, Besuchergruppen nach Berlin kommen, was für Erfahrungen haben Sie da in den letzten 4 Jahren möglicherweise ganz spezifisch gemacht? Steffen Bilger.
Also ich stelle immer wieder fest, dass viele Menschen uns jetzt nicht als den Vertreter der Bundesebene sehen, sondern einfach als einen Politiker. Und wenn ich Bürgersprechstunden mache, die immer gut besucht sind, dann kommen Menschen mit den ganz unterschiedlichsten Anliegen aus der Kommunalpolitik, aus der Landespolitik, Bundespolitik, Europapolitik zu mir und erwarten, dass ich da irgendeine Antwort drauf habe. Wenn Sie von Besuchergruppen sprechen, auch ein paar Fragen, die immer wieder auftauchen, also auch die Frage, ob man denn hier wirklich etwas bewegen kann, die Frage nach dem Lobbyismus in der Politik, die Frage nach den Diäten, das sind immer so die Fragen, die sich dann bei vielen Besuchergruppen auch wiederholen, wo man schon auch oft den Eindruck gewinnen kann, dass das Image, das wir Politiker insgesamt haben, wirklich nicht allzu gut ist. Allerdings mache ich auch die Erfahrung, dass viele Bürger mir oder anderen sagen, ja, die Politiker werden eher als schlecht, negativ gesehen, aber zum Glück gibt es ja auch noch jemand wie Sie oder wie andere, die sich halt auch in Ihren Wahlkreis einbringen und engagieren. Also der Einzelne wird dann, glaube ich, auch oft positiver gesehen als die ganze Politikerkaste, die da oft in einen Topf geworfen wird.
Ist das, Stefan Schwarze, auch so? Sie arbeiten ja im Petitionsausschuss, wenn eben Menschen nicht persönlich Ihnen begegnen, sondern auf dem Umweg über den Petitionsausschuss mit Forderungen, mit Wünschen kommen?
Da gibt es natürlich viele Bürgeranliegen, quer durch zu den persönlichen Problemen mit den Sozialversicherungen oder in ganz, ganz vielen Bereichen, Arbeitsverwaltung. Da lernt man erstmal auch als Abgeordneter vieles über Sozialsysteme und über Problemstellungen im Land. Dazu kommen dann aber auch die Bürgerinnen und Bürger, die grundsätzliche Fragen ansprechen, die auch wirklich Ideen einbringen, wo der Gesetzgeber handeln muss. In meiner Wahrnehmung war Organspende da ein ganz, ganz wichtiges Thema, wo ganz viele Anregungen gekommen sind, ganz viele Petitionen gekommen sind.
Und wo auch die Entscheidungslage nicht entlang der Fraktionen gegangen ist.
Da ist die Entscheidungslage dann nicht mehr entlang der Fraktionen gegangen. Das tut sie im Petitionsausschuss im Einzelfall übrigens sehr, sehr oft nicht. Da ist, wenn es um den Einzelfall geht, immer die Suche danach, wie lösen wir das Problem für denjenigen. Das ist auch eine sehr, sehr positive Erfahrung an der Stelle.
Ich komme noch mal zu den Erwartungen. Wo, Florian Bernschneider, spielen Sie den Ball zurück? Das ist eine Aufgabe von Akteuren der Zivilgesellschaft zum Beispiel. Das dürft ihr jetzt nicht von der Politik erwarten.
Zum Beispiel ein Freiwilligendienststatusgesetz, was in meinem Fachbereich immer wieder gefordert wird, wo wir als Gesetzgeber regeln sollen, wie die Einsatzzeiten jedes einzelnen Freiwilligendienstes sind, wo ich sage, Zivilgesellschaft, das könnt ihr eigentlich auch selber. Und dafür braucht ihr uns als Politik gar nicht. Und die merken, es ist gar nicht so einfach, das zu regeln. Ich habe immer wieder Besuchergruppen, die sagen, wie schrecklich Tierhaltung in Deutschland ist. Und ob ich als Politiker dagegen nicht etwas tun kann. Und dann sage ich, natürlich muss man sich auch als Verbraucher überlegen, ob man für 1,99 Euro die Hähnchenbrust kaufen kann und welche Bedingungen der Haltung dahinter stehen soll.
Manuel Sarrazin, Bündnis 90 Die Grünen sind ja gewachsen aus sozusagen Bürgerprotesten gegen eine etablierte Politik. Wo sagen Sie, da muss ich den Ball zurückspielen?
Also in meinem Wahlkreis ist es so, dass wir viele Verkehrsprobleme haben, weil ein Großteil des Abflusses von Gütern aus dem Hamburger Hafen durch meinen Wahlkreis passiert, wo lokal Menschen an bestimmten Straßen oder an bestimmten Verkehrswegen sagen, der Lärm ist ein großes Problem, wir können hier nicht mehr leben, wir werden krank dadurch. Und das sind natürlich oft Fälle, wo man als Abgeordneter weder als Einzelner und zum Teil auch gar nicht das Parlament sozusagen ultimativ die Abhilfe schaffen kann, sondern wo man nur sagen kann, wir setzen uns gerne mit euch zusammen ein, aber man muss gemeinsam Druck machen, mal auf die Deutsche Bahn, mal auf eine Landesbehörde oder auch mal auf andere Fragen vor Ort.
Nima Movasat, Sie sind auf Vorschlag der Linksjugend solid auf die Landesliste NRW gelangt. Diese Linksjugend steht dem Parlamentarismus ja eher kritisch gegenüber. Also wie haben Sie da Diskussionen erlebt zwischen Ihrer Rolle im Parlament und der Frage außerparlamentarischer Arbeit?
Ja, das ist natürlich richtig. Also das also Linksjugendzentrum ist der Jugendverband der Linken, dass es dort bei vielen Leuten Kritik gibt am Parlamentarismus, sozusagen am reinen Parlamentarismus. Ich kann in vielen Punkten auch die Kritik nachvollziehen, muss ich sagen. Also ich bin auch der Auffassung, dass viele gesellschaftliche Veränderungen, auch historische Veränderungen, nicht durch eine Abstimmung im Parlament entschieden werden, sondern durch außerparlamentarische Bewegungen und Kräfte, die dann natürlich auch teilweise im Parlament aufgegriffen werden. Deshalb ist es auch für mich persönlich in meiner Arbeit so, dass ich jetzt nicht sage, okay, meine politische Tätigkeit besteht nur darin, Drucksachen nur mal zu produzieren im Bundestag und Anfragen zu stellen, sondern meine politische Tätigkeit sehe ich auch darin, wenn ich zum Beispiel samstags an einer Demonstration gegen einen Aufmarsch der NPD oder dergleichen teilnehme.
Ich würde gerne noch mal an der Stelle zu dem Eingangspunkt mit dem Termindruck kommen. Journalisten sagen ja immer, na ja, diese Geschwindigkeit, mit der mitunter Entscheidungen großer Tragweite durch die Parlamente gepeitscht werden. In dieser Legislaturperiode, Stichwort Finanzkrise, war das ja nicht selten der Fall. Was haben Sie denn an Ohnmacht des Parlaments, Ohnmacht der Politik angesichts von Strukturen erlebt? Und wo haben Sie vielleicht in dieser Legislaturperiode auch gemerkt, nein, also es gibt auch die Selbstbehauptung handelnder Akteure, nämlich die von uns?
Ich gebe durchaus zu, dass in meiner Anfangszeit, als die Euro-Krise immer mehr zum wichtigen Thema wurde, ich schon an vielen Tagen mit einem sehr unguten Gefühl durch den Reichstag gelaufen bin, weil ich da auch gespürt habe, dass ich jetzt eben durch meine Entscheidungen auch wirklich Einfluss ausüben kann. Dann spürt man als Abgeordneter auch wirklich mal diese Verantwortung, die da auf unseren Schultern lastet. Und beim Euro ging es einfach immer um so viel Geld, wie sich kein Mensch vorstellen kann. Und zwar eine Entscheidung, die wir treffen mussten, die so eben noch nie zu treffen waren, weil es eine ganz neue Situation war. Und da kann durchaus mal so ein gewisses Gefühl der Ohnmacht aufkommen. Natürlich sieht man auch als einzelner Abgeordneter, dass man das nie alles überschauen kann. Und da habe ich dann nicht den Anspruch, dass ich jedes Dokument Zeile für Zeile gelesen habe, aber ich muss den Anspruch haben, dass ich mir da wirklich meine eigene Meinung bilden konnte, diskutieren konnte mit den Kollegen, die dafür oder dagegen waren und am Ende zu meiner Meinung kommen und dann wirklich aus voller Überzeugung und guten Gewissens zustimmen oder im Zweifel auch dagegen stimmen kann.
Ohnmacht oder Selbstbehauptung, was haben Sie erlebt, Stefan Schwarze?
Beides. Also in diesen Situationen an vielen Stellen war man nicht mehr in der Lage, alles nachzuvollziehen. Da kommen auch solche Papierstöße, das kann kein Mensch lesen. Es ist nicht möglich. Das sind dann Situationen, in denen fühlt man sich auch selbst unwohl. Dann muss man sich überlegen, was sind die grundlegenden Fragen, die man zu dem Thema hat. Dann muss man den Rat seiner Fachkollegen nochmal einholen. Aber die Entscheidung muss man im Prinzip so treffen. Es gelingt einem mal mehr und mal weniger. Aber als wäre es die eigene Stimme, die auf die es jetzt ankäme. Dass wir manchmal völlig eine Tagesordnung haben, die den Parlamentsbetrieb völlig überfordert, das kommt jetzt auch zum Ende der Wahlperiode und alle wollen nochmal ihre Positionen klarziehen und machen das mit Anträgen.
Also ich,
das sind Sachen,
ich will nur mal kurz,
die sind
um die
wirklich
ganzen,
weit über die Grenze.
Und um diese ganzen komplexen Detailfragen dieser Donnerstagsplenarsitzung, das ist immer die in einer Sitzungswoche, die immer lang ist, mal einfach mal zu nennen. Also es geht um die Rolle der Bundeswehr gegenüber Piraten, um Finanzmarktregulierung, um Verpflegung in Schulen und Kitas, um Punkte in Flensburg, um Rente für DDR-Dopingopfer, um das Energieeinsparungsgesetz. Wäre es nicht sogar eine Idee der Jungen, also abgesehen, dass sie jetzt sagen, wir können das alles auch elektronisch machen, dann gibt es eben kein Papier mehr, aber zu sagen, wir müssen uns in unserer parlamentarischen Arbeit auch mal wieder auf bestimmte Dinge konzentrieren und vielleicht diese Überforderung, die wir uns selber geschaffen haben über die Jahrzehnte, irgendwie bekämpfen. Florian Bernschneider.
Ich gebe Ihnen da recht. Ich halte das auch für notwendig, darüber auf Dauer zu diskutieren, sich in der nächsten Legislaturperiode bewusst zu machen. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, wie wir mit dieser Flut an Gesetzesvorschlägen, an Anträgen umgehen. Entweder es gibt mehr Sitzungswochen oder wir müssen uns als Fraktionen beschränken in dem, was wir da vorlegen. Man darf es auch nicht überschätzen. Wenn Sie das so darstellen, denkt man natürlich, gut, das schafft kein einzelner Abgeordneter. Das ist aber auch nicht unser Anspruch und damit muss man transparent umgehen. Der Deutsche Bundestag hat wie jedes Unternehmen eine Arbeitsteilung. Da gibt es auch eine Buchführung und ich verlasse mich in einer anderen Abteilung darauf, dass Sie die Rechnung richtig rausschicken. Und so verlasse ich mich auch auf meine Kollegen in den Fachbereichen, die Sie genannt haben, dass die Gesetze ordentlich prüfen, dass die sie ordentlich lesen und mir dann eine Empfehlung geben. Das funktioniert nicht bei allen Themen und die Euro-Krise ist ein gutes Beispiel, wo dann jeder Einzelne, weil die Entscheidung so schwerwiegend ist, sich mit den Dingen auseinandersetzen muss. Aber da es diese Arbeitsteilung gibt, darf man es auch nicht ganz überbewerten.
Manuel Sarrazin, was macht man?
Also ich glaube, man muss da diese Euro-Krisenthemen nochmal von differenzieren, weil wir erkämpft haben, dass wir diese Dokumente alle, eigentlich alle, bekommen. Wir haben uns das in den konkreten Krisensituationen erkämpft, dass man ohne unser Votum es nicht machen kann. Und wir haben uns mit einer Klage von uns und jetzt mit einer interfraktionellen Einigung auf ein neues Gesetz erkämpft, dass auch die Papiere, die wirklich wichtig sind, die wir vorher nicht bekommen haben, künftig von uns gelesen werden können. Wir haben das sehr stark versucht, dass wir mit Frühstücken morgens um 8, wo wir dann zu aktuellen Fragen der Eurokrise mit Abgeordneten reden, mit dauernden Briefings, die wir rumschicken, arbeiten. Das ist zum Teil sehr anstrengend. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass viele Kollegen das richtig gierig aufgenommen haben. Was nicht immer der Fall ist, wenn man was schreibt, dass Kollegen das gierig aufnehmen.
Nima Movasat, kümmert sich denn das Parlament bei dieser Fülle immer um die richtigen Fragen?
Ja, also man kann schon sagen, dass alle großen gesellschaftlichen Fragen irgendwann im Parlament auftauchen. Ich meine jetzt natürlich alle Fragen, die ansatzweise politisch, sozial, wirtschaftlich sind. Man merkt es ja auch, also wenn man jetzt Debatten nimmt, die ganze Frage hier Organspenden oder auch die Beschneidungsdebatte, also diese Debatten, die ja gesellschaftlich auch viel Diskussion ausgelöst haben, haben ja auch im Parlament viel Diskussion ausgelöst. Ich glaube, was das Parlament tatsächlich in Probleme gebracht hat, ist diese ganze Frage Euro-Rettung, Vorlagen eben, natürlich irgendwann werden sie dann einem vorgelegt, aber wann werden sie einem vorgelegt? Da kriegt man so einen dicken Stab ein paar Tage vor der Abstimmung, wo weniger Abgeordnete vielleicht die Möglichkeit haben, das ansatzweise auch noch nachzuvollziehen.
Wie sind Sie denn eigentlich zufrieden mit uns, also mit den Medien? Gucken wir nur auf die großen Themen oder sind wir auch mal bereit, die kleine Arbeit, die Sie in die Wahlkreise hineinbringen, zu würdigen? Ich will das nur mal an ganz kurzen Beispielen. Stefan Schwarze freut sich über die Abschaffung des Schienenbonus. Also habe ich auch da zum ersten Mal gehört, dass Schienenverkehr bislang 5 Dezibel lauter sein durfte als andere Verkehre. Steffen Bilger, natürlich als nördlicher Speckgürtel von Stuttgart, wird zu Stuttgart 21 gefragt, aber da geht's auch.
Ich habe auch über die Abschaffung des Schienenbonus.
Aber da geht's auch um die Erneuerung des Aufzugs im Bahnhof Ludwigsburg, weil das für Menschen vor Ort wichtig ist und die Frage, was können da Bundesmittel tun? Manuel Sarrazin ist im Vorstand des Deutsch-Zyprischen Forums, da wird man in Zypern wahrscheinlich auch drauf gucken, ob man in Deutschland nur...
Ich freue mich aber auch über die Abschaffung des Schienenbonus.
Florian Bernschneider hat festgestellt, dass die Verhinderung der Umsatzsteuerpflicht für Volkshochschulen, private Musik- und Tanzschulen im Jahressteuergesetz 2013 nachhaltige Wirkungen hat, aber freut sich vielleicht auch
über die Abschaffung des Schienenbonus, ja.
Jetzt hat Nima Movasat die große Chance, hier Opposition zu spielen, aber ich weiß nicht, ob er es tut. Er war im vergangenen Jahr bei einer Gedenkveranstaltung der Hereros in Namibia zur Erinnerung an die Gräuel des deutschen Kolonialismus. Das sind alles so Dinge, die auch zu der Arbeit eines Abgeordneten gehören. Nehmen wir das medial, nimmt das die Öffentlichkeit in dem Maße wahr, wie Sie sich das erwarten?
Der Bürger steht ja vor genau der gleichen Herausforderung wie wir auch, dass er sich natürlich nicht mit allen Themen dieser Welt beschäftigen kann und sich auch darauf verlassen muss, dass es eben Abgeordnete gibt, die sich um Detailthemen dann auch im Detail kümmern. Und deswegen habe ich auch nicht die Erwartungshaltung, dass Medien alle Themen aufgreifen. Was ich aber sehr wohl kritisch sehe, dass selbst bei großen Themen Medien manchmal nicht den nötigen Raum geben. Ich will es mal etwas überspitzt sagen. Ich habe manchmal das Gefühl, von uns wird heutzutage erwartet, dass wir die Eurokrise in 140 Zeichen bei Twitter erklären. Wir gucken bei den Jungen Liberalen, gucken wir immer den Tagesthemenbeitrag zur Gründung der Jungen Liberalen, der erste Bundeskongress. Der geht 7,5 Minuten, dieser Beitrag. Und stellen Sie sich mal vor, was müssen die Jungen Liberalen heute machen auf ihrem Bundeskongress, um überhaupt in die Abendnachrichten zu kommen? Also um nur ein Standbild zu kriegen, müssten wir, glaube ich, den Rücktritt aller Parteigranden fordern. 7,5 Minuten, unvorstellbar. Deswegen aber
passiert das nicht. Ja, ich kann manchmal eine gewisse Frustration der Journalisten mit den Politikern nachvollziehen, wie ich es aber auch durchaus nachvollziehen kann, dass es uns vielleicht umgekehrt auch des Öfteren so geht. Es gibt ja immer wieder Tendenzen, dass man die Politiker vielleicht als immer unwissend darstellt. Also eine Regel, die mir gleich erfahrene Kollegen am Anfang gesagt haben, war, wenn du da irgendwie rumläufst am Plenarsaal oder aus dem Ausschuss raus und da steht eine Kamera und die wollen dich irgendwas fragen, immer weitergehen, weil die sind in der Regel nur drauf aus, dich irgendwie zu blamieren. Und wenn du die kompetente Antwort bringst, wirst du sowieso nicht gebracht, sondern nur, wenn du irgendwie eine falsche oder eine nicht ganz so kompetente Aussage bringst. Also das ist natürlich dann auch unschön, für uns Politiker auch so etwas zu sehen. Ich sehe aber auch negativ, dass nach meinem Eindruck schon in vielen Redaktionsstuben Stellen abgebaut werden, dadurch es auch weniger Journalisten gibt, die sich vielleicht auch im Detail um manche Themen, jetzt auch in meinem Arbeitsschwerpunkt im Verkehrsbereich, kümmern können.
Stefan Schwarze?
Dieses Phänomen des überraschenden Interviews, das ist schon was ganz Besonderes.
trägt man sich morgens um 11 in die Ausschussliste ein für den Familienausschuss, hat sich gerade noch mal präpariert auf die Themen, die man vorbereiten muss, dreht sich um und hat das Mikrofon unter der Nase und kriegt irgendwelche Abkürzungen zum Thema Eurokrise um die Ohren gehauen. Und dann kann man eigentlich nur sehen, dass man möglichst schnell wegkommt. Das läuft nicht mit Voranmeldung oder so, sondern das sind Überfallinterviews, die dann auch gezielt die lustige Schlagzeile produzieren wollen. Ich nehme aber auch wahr, dass sich die Arbeitsbedingungen für Journalisten sehr geändert haben. Ob das in Berlin ist oder ob das in den Lokalredaktionen ist, wo jemand am Tag seine 7, 8 Termine schaffen muss und zu jedem einen Artikel schreiben muss und das alles bis zur Deadline auch wirklich fertig haben muss, der kann nicht mehr ins Detail gehen. Der kann sich auch mit den Details nicht mehr beschäftigen.
Das Schöne hier beim Forum im Inforadio ist, dass wir das ja mit Vorlauf machen und ganz ohne überfallartig, nur dass Sie vorher nie wissen, was ich Sie frage. Manuel Sarrazin.
Also ich wollte nur sagen, beim Thema Euro, diese Überfallinterviews sind zum Teil dann auch noch falsch. Also es gab dieses Interview von Panorama, wo nach der Haftungssumme gefragt wurde und ein Kollege hat es richtig beantwortet, nämlich inklusive der 20-prozentigen Übersicherung auf die Gesamtsumme. Und dann wurde fett eingeblendet, falsch. Und dann heißt es am Ende nach einer Einigung über einen EU-mehrjährigen Finanzrahmen, wo es wirklich unglaublich komplex war, so komplex wie noch nie, hat Merkel gewonnen oder Hollande. Da müssen wir wirklich aufpassen. Und ich merke aber, dass viele Bürger dann auf unsere Webseiten gehen. Also ich mache relativ viele so Briefings auf meiner Webseite, wo man auch mal die Begriffe zum Euro erklärt oder meine persönliche Meinung. Und da kriege ich viel Feedback, dass das Leuten hilft, weil sie das Gefühl haben, das ist zwar parteiisch, aber ausführlich.
In meinem Bereich ist es so, es gibt einige Journalisten, die bearbeiten diese Sachthemen, also im entwicklungspolitischen Bereich, aber das sind nicht sehr viele. Und da ist man schon sehr abhängig von der Gunst des einen Journalisten bei der gesamten Zeitung, der, selbst in der großen Zeitung, der da irgendwie den Daumen drauf hat. Und wenn ich das auch noch sagen darf, ist es natürlich auch gerade als Linke nicht immer ganz einfach. Also ich weiß es durchaus auch aus Hintergrundgesprächen mit Journalisten. Am besten, ich sage ihm noch einen Kollegen von der, wenn ich jetzt was lancieren will, einen Kollegen von SPD oder Grünen am besten noch dazu, damit
oder
er den auch noch
zitiert.
Nee, das muss er nicht unbedingt sein, nur aus der Opposition.
Leider nicht.
Das habe ich wirklich schon, das habe ich das nur sagen. Und damit er den zitieren kann, damit er es beim Chefredakteur durchkriegt, den Artikel.
Das Spannende ist, dass wir, ich meine, ich bin ja selber schuld, dass ich diese Frage gestellt habe, aber dass wir von den Medien jetzt ein bisschen erfahren, wie wir wirken. Ich kann natürlich sagen, wir sind ganz anders.
Mit dem RBB hatte ich noch keine Erfahrung.
Das Inforadio ist natürlich das Flaggschiff eines anderen Journalismus.
Das stimmt, ja.
Das möchte ich jetzt nicht zerreden. Wir machen noch mal kurz aktuelle Nachrichten, Schlagzeilen, Wetter und Verkehr und sind gleich wieder zurück. Politiker-Nachwuchs im Deutschen Bundestag, das Forum von Inforadio und der Hertie School of Governance mit Steffen Bilger, Stefan Schwarze, Florian Bernschneider, Nima Movasat und Manuel Sarrazin. Bevor hier aus dem Publikum Fragen kommen an die Politiker zu dem, was wir die letzten Minuten gehört haben, aber auch vielleicht zu dem, was Ihnen da gefehlt hat, will ich doch mal so eine Standardantwort abfragen. Was finden Sie eigentlich an Ihren Spitzenkandidaten zur Bundestagswahl 2013 gut und was sollten die besser lassen? Steffen Bilger.
An der Bundeskanzlerin finde ich natürlich fast alles gut. Ich glaube, dass wir schon einen großen Vorteil mit ihr haben. Und ich habe sie sehr schätzen gelernt jetzt in den 4 Jahren. Ich habe durchaus früher als junge Union-Vorsitzende auch immer mal wieder Kritik an der Parteivorsitzenden Angela Merkel geübt. Ich habe jetzt aber auch erlebt, wie sie diese schwierige Krisenzeit gemeistert hat. Mit unheimlich viel Ruhe, einer tollen Ausstrahlung, was ich auch durchaus zu schätzen weiß, ist, dass sie sich auch nie zu wichtig nimmt und dass sie dabei noch einen guten und trockenen Humor hat.
Was finden Sie an Ihrem Spitzenkandidaten gut, Stefan Schwarze?
Die klare Kante. Ich habe den vor langer Zeit schon kennengelernt, 2002. Die SPD hat so ein Angebot für Kommunalpolitiker, sich fortzubilden. Wir hatten ihn dort als Gast in kleiner Runde. Es war der Einzige, der wirklich das Visier aufgemacht hat, der offen und ehrlich geantwortet hat, der auch mal gesagt hat, was bedeutet das eigentlich fürs persönliche Leben. Dafür schätze ich ihn sehr, dass er gerade auch solche Gesprächsforen macht und das sehr ernst nimmt. Er hat eine riesen Sachkompetenz in den Finanzfragen.
Ich merke, die Frage, was sollten die Spitzenkandidaten besser lassen, wird 4 Monate vor der Bundestagswahl nicht direkt...
Nicht auf solche Fragen antworten.
Nicht direkt beantwortet. Florian Bernschneider, gut.
Ich finde vor allem gut, dass ich nicht einen Spitzenkandidaten beschreiben muss, sondern das merken Sie an der FDP, dass wir uns versuchen, im Team aufzustellen. Also mit Philipp Rösler auf der einen Seite, mit Rainer Brüderle, aber auch mit anderen Persönlichkeiten wie Christian Lindner, wie Frau Leuthäuser-Schnarrenberger. Weil ich das auch als Jungliberaler immer als Schwäche verstanden habe, dass die FDP sich sehr auf Guido Westerwelle konzentriert. Nicht, weil ich Guido Westerwelle schlecht fand, sondern weil ich einfach der Meinung war, wir haben mehr zu bieten, personell, aber auch in der inhaltlichen Abdeckung. Weil Personen heißt auch immer Thema, das ich transportieren will. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass die FDP jetzt, zumindest solange ich dabei bin, das erste Mal mit einem Team in den Wahlkampf zieht. Was sollte dieses Team lassen? Es sollte sich möglichst nicht streiten. Da sind Meinungsforscher sich bei allen Parteien, glaube ich, einig. Streit in den Parteien meistens nicht ganz so gut fürs Wahlergebnis ist.
Teams, das hat schon Tradition bei der Linken, bei den Grünen. Nima Movasat.
Naja, also ich könnte jetzt sagen, was ich nicht gut finde. Erstmal, ja, weil wir haben 8 Leute. Ich hätte es ja gut gefunden, wenn es 11 wären, dann hätte man eine Fußballmannschaft direkt gehabt. Nee, also das mal sozusagen, da hätte man noch den Spruch machen können, 11 Freunde sollt ihr sein. Nein, also was ich wirklich gut finde an dem Team, das wir haben, ich kenne die ja auch alle persönlich, das ist ein sehr breit aufgestelltes, ist auch thematisch breit aufgestelltes Team ist und das sozusagen auch ein bisschen zu einer Sachorientierung des Wahlkampfs führt und nicht nur sozusagen zur Frage des Gesichts, denn bei 8 Leuten ist klar, dass man nicht jedes Gesicht sozusagen am Ende bekannt haben wird, aber Leute hat, die für bestimmte Themen stehen.
Manuel Sarrazin?
Also ich glaube, dass Katrin Göring-Eckardt und Jürgen Trittin beide, so wie ich sie kennengelernt habe, Wert legen und auch zuhören, wenn es um fachpolitische Einschätzungen geht und leider nicht immer dann folgen, in Anführungszeichen, aber dass man da auch mit Argumenten durchschlagen kann, auch in Situationen, wo es um viel geht, wie bei Positionierung zur Eurokrise und anderem. Ich finde, dass sich beide ergänzen, das finde ich auch ganz gut. Und am besten finde ich, dass beide mit einer unglaublich hohen Glaubwürdigkeit, einer unglaublich hohen Legitimation von der Partei ausgestattet wurden. Das kann man durch persönliche Qualitäten gar nicht wettmachen, wie was das für eine Qualität hat für die Partei. Das ist sozusagen aufgrund dieser Urwahl, die ich erst auch eher nicht so die beste Idee fand, wo ich inzwischen ein Bekehrter bin, zustande gekommen ist.
Unsere 5 Bundestagsabgeordneten hier auf dem Podium stehen hinter ihren Spitzenkandidaten. Das ist allerdings dann keine News für die Nachrichtenredaktionen. Wer aus dem Publikum sich melden möchte?
Sie sind ja als Abgeordnete sozusagen Repräsentanten und Vertrauensleute aus Ihrem Wahlkreis. Und nun gibt es ja die Erkenntnis der Bürger, dass je länger Sie dann in der Politik sind, Sie eine eigene Sprache entwickeln und so ein bisschen dann nachher auch abgehoben sprechen. Wie kommt das? Wie entsteht das bei Ihnen?
Können Sie sozusagen mehrsprachig dann agieren? Wäre ja auch die spannende Frage.
Das müssen die Dialektmenschen hier beantworten.
Also dann beginnen wir doch bei den in Berlin so beliebten Schwaben.
Ich traue mich ja kaum mehr hierher, wenn jetzt schon das Denkmal unseres Philosophen Hegel mit Currywurst beschmiert wird. Ich gebe zu, dass auch ich das durchaus immer wieder feststelle, dass auch ich in der Gefahr bin. Wobei ich es jetzt gar nicht für sowas Politikerspezifisches halte. Ich habe vor meiner Wahl beim Energiedienstleistungsunternehmen gearbeitet. Und da habe ich dann die ganze Zeit natürlich mit diesen Energiebegriffen und auch mit den ganzen Abkürzungen zu tun gehabt. Und so müssen wir auch als Politiker unheimlich aufpassen, wenn wir hier gerade über den Euro diskutieren und man dann vom ESM und EFSF und was weiß ich redet. Ich glaube, das sind wir Jungen jetzt in der Situation, dass wir noch so neu dabei sind, dass wir vielleicht auch bei welchen, die schon länger dabei sind, auch manch negative Entwicklungen beobachten können und dann halt auch uns das Ziel setzen, dass wir nicht genau die gleiche Entwicklung machen.
Zumal, wenn man einfach erklärt, man gerade in so hochschwierigen Fragen wie beim Euro oftmals nicht genau ist. Oder auch es schwierig fällt, politisch korrekt zu erklären, und zwar im doppelten Wortsinne. Also die Vereinfachung, die ja wichtig ist, um auch mit Menschen zu kommunizieren, die in der Ferne sind, ist vor dem Hintergrund des Skandals, auf den Sie warten.
Ich warte hier auf keinen Skandal.
Also man könnte manches von den Problemen, die Per Steinbrück hatte, auch damit erklären, dass er versucht hat, es verständlich zu sagen und nicht verschwurbelt. Ich bin eher jemand, der schon immer verschwurbelt geredet hat. Und darum mache ich bei Veranstaltungen oft den Hinweis, man darf mich jederzeit unterbrechen, darauf hinweisen.
Also ich glaube, es ist gerade die Aufgabe von Politikerinnen und Politikern, Dinge auch so zu erklären, dass sie Bürgerinnen und Bürger verstehen. Natürlich muss man aufpassen, dass man dann nicht Übermaß vereinfacht und solche Geschichten, das ist richtig. Ich bemühe mich doch immer selber sehr drum, dass eben man nicht in dieses Politikersprech abdriftet.
Stefan Schwarze.
Also bei vielen Sachverhalten ist das aber auch so, dass nicht der Abkürzungsregen und die Berliner Formulierung die Sache klar machen, sondern wenn man es runterbricht und versucht, es mit normalen Worten zu erklären. Ganz besonders ist es mir heute Morgen nochmal aufgefallen, also ich bekomme Besuch von vielen Schulklassen. Heute Morgen waren es 3 Förderschulklassen. Und wenn man mit denen über Themen wie Eurokrise diskutiert, dann muss man sich selbst sehr disziplinieren. Das ist das Erste. Dann zeigt sich auch oft erst, ob man die Themen wirklich verstanden hat, wenn man diese Sachen dann nämlich erklären kann.
Florian Bernschneider. Ich finde, das sollte von Politik nicht nur eine Übersetzungsleistung sein, nach dem Motto, im Parlament reden wir sehr kompliziert als Fachpolitiker und im Wahlkreis müssen wir es dann einfach für den blöden Bürger erklären. Sondern ich glaube, es täte uns in vielen Diskussionen auch gut, im Bundestag wieder in einer normalen, ordentlichen Sprache, die auch jeder Parlamentarier, der vielleicht nicht Fachkollege ist, dann wieder versteht. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe viele Kollegen jetzt kennengelernt, diejenigen, die die meisten Fachwörter benutzen, um die Inhalte zu erklären, sind meist nicht die klügsten Kollegen, zumindest nicht die, die am meisten verstanden haben, worum es tatsächlich geht.
Weitere Fragen, bitte.
Für einige von Ihnen ist ja der Job als Bundestagsabgeordnete sozusagen der Einstiegsjob. Und meine Frage ist, haben Sie das als Nachteil empfunden? Und haben Sie manchmal das Gefühl, dass Ihnen vielleicht ein bisschen echtes Leben, was immer das ist, gefehlt hat oder echte Berufserfahrung?
Also bei mir ist es ein bisschen komisch, weil es ist ja immer das Vorurteil, man hätte Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal gemacht und ich bin gerade dabei, ich habe am Samstag meine letzte schriftliche Abschlussprüfung meines Studiums, was ich nebenbei fertiggestellt habe und das war schon tough und gleichzeitig habe ich natürlich auch die Politik von der Pike auf gelernt. Es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man weiß, dass das kein Job ist, wo man, wenn man frei bleiben möchte und auch gerade, wenn man sehr früh angefangen hat, auch frei bleiben möchte, dass man immer wissen sollte, was man sonst noch macht.
Niemand muss was sagt.
Also natürlich sozusagen Berlin und der Bundestag ist schon häufig auch ein Raumschiff, so, wo man so ein bisschen abgeschottet ist. Aber man geht ja auch in die Wahlkreise und man kriegt ja auch ständig Feedback von der Bevölkerung. Man kriegt Bürgerpost, man trifft sich mit Menschen, man hat die Wahlkreisgruppen, die Schülergruppen. Und insofern, ich finde es gut, dass der Bundestag aus Menschen besteht mit verschiedenen Biografien und verschiedenen Erfahrungen.
Ja gut, ich habe 15 Jahre in dem Bereich gearbeitet. Ich kann es nicht beurteilen, wie das ist, wenn man gleich in die Politik reingeht. Ich glaube, das ist auch gar nicht so das Entscheidende. Entscheidend ist, glaube ich, eher, kommt man mit einem geschlossenen Weltbild oder ist man bereit, rechts und links noch zu gucken? Da kommt mir sehr entgegen die Arbeit im Petitionsausschuss durch die vielen praktischen Beispiele und die vielen persönlichen Schicksale. Ich glaube, es ist wichtig, dass das Parlament eine gute Durchmischung hat. Ich würde mir wünschen, es wären ein paar Leute mehr mit dem praktischen Hintergrund, den ich an der Stelle habe. Andere bringen den aus anderen Bereichen mit. Aber ich glaube, so der Bereich der Arbeitnehmer aus Industrie und Handwerk könnte durchaus gestärkt werden.
Es sind definitiv zu wenige Junge. Deswegen finde ich es auch gut, wenn ganz Junge im Bundestag gewählt werden, wobei es vielleicht schon fast ein bisschen symptomatisch ist, dass dann wir beide als direkt gewählte Abgeordnete auch die sind, die davor schon Beruf ausgeübt haben. Ich bin mir sicher, ich wäre von meiner Partei nicht nominiert worden. Ich musste mich gegen 7 andere Kandidaten durchsetzen, wenn ich nicht schon gearbeitet hätte. Ich war zwar der jüngste dieser 8 Kandidaten, aber ohne Berufserfahrung wäre ich ziemlich sicher nicht nominiert worden. Und ich bin schon
für die
Kandidatur im Wahlkreis ja. Von meiner Partei.
Das ist auch ein bisschen ungerecht, Florian Bernschneider. Da möchte man, dass ganz Junge im Bundestag sind, dann verlangt man, dass sie 20 Jahre Berufserfahrung haben.
Kinderarbeit ist auch noch verboten. Ne?
Man kann es den Leuten schwer recht machen. Also Erfahrung gehört dazu und ohne das würde es auch nicht funktionieren. Wenn alle in meinem Alter wären, würde es nicht klappen. Der Mix ist angesprochen. Aber trotzdem muss man sich bewusst machen, es gibt keinen Beruf, den man lernen kann, um gut für dieses Amt vorbereitet zu sein. Ich wüsste nicht was. Es gibt Politikwissenschaftler im Bundestag, die denken, sie wären besonders gut vorbereitet und Juristen. Aber auch die beiden Berufsgruppen müssen eigentlich einsehen, dass ein Abgeordnetenmandat kein Beruf ist, den ich in irgendeiner Form erlernen kann. Es gibt auch, glaube ich, bestimmte Lebensverläufe, die einen blockieren hier in Berlin. Also ein guter Abgeordneter, zumindest aus Unionssicht oder für einen Erststimmenkandidat im Wahlkreis, wäre sicherlich so ein gestandener Mittelständler, so um die 50, Familie, ein kleines Unternehmen und sponsert den Fußballverein. Und die merken hier relativ...
Sagt der FDP-Abgeordnete über ein CDU-Ideal?
Ja, ich überspitze ein bisschen.
Also bei uns wäre das schwierig.
Der Unionskollege nimmt es mir auch nicht böse.
So wählt bei uns eher die FDP, Erik.
Gut, dann sind wir jetzt quitt. Aber ich glaube, wir beide wissen das und erleben das auch im Parlament, dass das dann Menschen sind, die sich hier in Berlin das erste Mal daran gewöhnen müssen, dass sie eben nicht im Unternehmen auf den Tisch schlagen können und sagen können, dass meine Haltung so läuft.
Ja, sehr geehrte Herren, es sind ja heute leider nur Herren auf dem Podium. Sie haben fast alle in Ihren Fraktionen Kolleginnen und Kollegen, die können auf mehrere Dekaden Bundestagsmitgliedschaft zurückschauen. Und da stellt sich mir die Frage, Was ist Ihre Perspektive? Wie lange wollen Sie das machen? Haben Sie vielleicht auch schon Pläne für die Zeit danach? Das mag jetzt für den einen weniger, für den anderen mehr akut sein, Herr Bernschneider.
Weil es angesprochen wurde, ich will es gerne sagen, es ist tatsächlich den Terminplänen geschuldet, dass wir hier eine reine Herrenrunde haben. Möglicherweise sind die weiblichen Abgeordneten noch gefragter, von ihren Wahlkreisen angefangen bis zu Veranstaltungen in Berlin und anderswo.
Bei mir ist es so, ich habe bewusst meine Abschlussarbeit abgegeben 2 Tage vor meiner Listenaufstellung. Sonst hätte ich die Listenaufstellung nicht als Kandidat erlebt. Das war mein klarer Vorsatz, weil ich weiß, was ich mache, wenn es im September nicht reicht. Ansonsten, der Kollege Ströbele hat mal gesagt, er hat ja gesagt, er bleibt so lange im Parlament, bis die Weltrevolution dann erfochten ist. Ja, so lange habe ich jetzt nicht vorzuwarten.
Wobei sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte immer die Frage, was eigentlich am Ende die Revolution ist, auch sehr verändert.
Das hätten Sie ihm vor der Aufstellung erklären müssen.
Den Job kann man nicht planen. Weder, dass man in den Bundestag reinkommt, noch, dass man drin bleibt. Ich habe meinen Wahlkreis gewonnen mit 0,8% Vorsprung, 1400 Stimmen. Ich muss ihn wieder direkt holen. Ich bin optimistisch, aber ich bin bestimmt nicht so vermessen zu sagen, das ist alles sicher und das geht alles so weiter. Also diese Demut muss man einfach auch haben. Wenn man die nicht mehr hat, sollte man dringend aufhören. Die normale Verweilzeit im Bundestag sind, glaube ich, 2 Wahlperioden. Und dann gibt es die besonderen Kollegen, die ganz lange Zeiten ihre Wahlkreise immer direkt geholt haben. Ich glaube, Rekordhalter ist Wolfgang Schäuble. Ich hatte jemanden im Nachbarwahlkreis, Lothar Ibrüger von der SPD, der hat es 33 Jahre geschafft und hat dann aufgehört. Also das sind schon die Ausnahmefälle, die so lange dabei sind. Ich habe einen Beruf gelernt, ich habe 15 Jahre in dem Bereich gearbeitet. Ich war nicht unglücklich da drin und ich kann mir das durchaus auch wieder vorstellen.
Steffen Bilger.
Ja, ich persönlich bin froh, dass ich, und ich weiß, es sind zu viele Juristen im Deutschen Bundestag, aber als Rechtsanwalt schon eine gewisse Sicherheit habe. Und das war für mich schon auch wichtig, als junger Kandidaten das Rennen zu gehen. Auch ich weiß nicht, wie lange ich im Bundestag dabei sein kann. Wenn es nach mir geht, sicher noch länger, weil mir die Arbeit auch wirklich Freude macht. Und was sich auch in meiner Partei sicher geändert hat, ist, dass man sich auch nicht sicher sein kann, wenn man einmal nominiert ist, dass es immer weiter so passiert, sondern wir haben eine ganze Reihe von Kollegen, die nicht mehr nominiert wurden in ihrem Wahlkreis von den CDU-Mitgliedern, weil sie offensichtlich vor Ort Fehler gemacht haben. Und das finde ich aber auch durchaus gut, weil das lehrt uns auch wieder eine gewisse Demut und es lehrt uns auch, dass wir wirklich immer engagiert bleiben müssen, dass man nie sagen kann, ich bin jetzt 8 Jahre dabei, jetzt kann ich es ja mal locker angehen lassen.
Florian Bernschneider.
Auch sollte man das Umfeld, was um uns herum gerade jetzt stattfindet, nicht überschätzen. Also ich will es vielleicht an einem einfachen Beispiel erklären. Mein erster Neujahrsempfang in der Stadt Braunschweig, da sitzt man dann als Bundestagsabgeordneter natürlich in der ersten Reihe und man wird namentlich als Erster begrüßt. Und hinter mir saßen die Vorstandschef von der Bank, wo ich vor einigen Monaten zuvor noch in der Ausbildung war. Und dann gibt es ja 2 Möglichkeiten, damit umzugehen. Du sagst hier, Bernstein, jetzt hast du aber geschafft und die sitzen hinter dir und du ganz vorne. Oder du machst dir bewusst, und ich glaube, das sollte man immer mal wieder machen, dass das diese 3 Buchstaben sind, MDB, die hinter deinem Namen stehen. Und solange du die hast, solange bist du wichtig. Und wenn die weg sind, dann sitzt du auch wieder in der allerletzten Reihe. Und dann kennen die dich da vorne wahrscheinlich auch nicht mehr.
Aber ich höre daraus, der Beruf macht Ihnen allen Spaß? Es ist nicht so, dass Sie sagen, hätte ich doch lieber was ganz anderes gemacht. Nima Movasat, ist das bei Ihnen auch so?
Also ich bin ja auch Jurist. Also es gibt ja wirklich viele. Ich kann mir auch nicht vorstellen, mein Leben lang im Bundestag zu sitzen. Also eine Karriere 30, 40 Jahre im Bundestag ist halt für irgendwie, also kann ich mir heute nicht vorstellen, so viel Spaß es mir heute auch macht und so viel Freude es mir auch macht, aber ich kann mir vorstellen, dass es nach 20 Jahren doch sehr wiederholend irgendwann ist, auch von den Tätigkeiten.
Vor allem, wenn man nie regiert. Ne?
Vor allem, wenn man nie regiert, ja. Ja, gut.
Also. Gut, es gibt viele andere Möglichkeiten. Man kann Fraktionen wechseln, man kann viele Dinge tun.
Ja, aber man kann um selber Spannung ein bisschen noch reinbringen. Und, aber gut, aber es geht ja um die, also mir geht es sozusagen immer auch um Sachfragen und ich finde, das sollte auch im Vordergrund stehen. Ich bin jetzt wieder aufgestellt worden von meiner Partei auf einen einigermaßen aussichtsreichen Listenplatz. Das ist für mich sozusagen persönlich auch eine ganz wichtige Frage, dass es eben 4 Jahre sind.
Das war das Forum im Inforadio in Zusammenarbeit mit der Hertie School of Governance, Politikernachwuchs im Deutschen Bundestag, verloren im Getriebe oder Motor des Neuen. Bei uns waren Stefan Schwarze, SPD, noch wenige Tage 38, direkt gewählt in Herford, Steffen Bilger, CDU, 34, Ludwigsburg. Manuel Sarrazin, Bündnis 90, die Grünen, 31, Hamburg. Nima Movasat, 28, Oberhausen. Und Florian Bernschneider, 26, Braunschweig. Das Durchschnittsalter der Inforadio-Hörer liegt mit derzeit 48,6 Jahren ungefähr beim Durchschnittsalter der Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Danke, dass Sie uns zugehört haben.
Wir wollen hoffen, dass es mehr sind.